Mord ist Kunst. Hi Luki.
Hallihallo, liebe Nina und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
Ja, hallo, wir sind jetzt längere Zeit nicht mehr hörbar gewesen.
Ja, uns gibt's aber jedenfalls noch, ne?
Genau, uns gibt's. Wir hatten nur wenig Zeit, denn der Ludwig ist umgezogen.
Genau, und hatte Abschlussprüfung. Ich bin jetzt Erzieher.
Glückwunsch, Luki!
Im hohen Alter nochmal umgesattelt. Und dann war ich noch krank mit meiner Nebenhöhlenentzündung. Da ist nächste Woche die OP. Dann können wir wieder eine ganze Zeit lang nicht aufnehmen.
Dein Näschen kriegst du dann
genau,
operiert.
Genau, aber jetzt haben wir Zeit und können Vollgas geben. Und danach ist wieder Pause. Aber da kann ich dann ja vielleicht auch mir ein paar Sachen anlesen und so, dass wir hinterher fleißig sein können. Ich muss ja dann auch nicht mehr lernen und in die sozialpädagogische Fachschule gehen und solche Spirenzchen.
Dafür muss ich dann lernen, weil ich nämlich im September Prüfungen habe für meinen Master Geschichte.
Genau, du hast ja ein neues Studium begonnen.
Ich habe ja schon mal studiert, aber jetzt mache ich noch meinen Master und ich hoffe, das klappt.
Wenn dich was interessiert, dann lernst du das ja auch viel schneller und leichter. Auch als ich noch studiert habe, ich habe ja Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert und das hat mich immer interessiert, deswegen war ich da auch entsprechend ganz gut drin. Nur leider das, was ich dann hinterher beruflich damit machen konnte, das hat mir halt nicht gefallen. Und jetzt in der Ausbildung zum Erzieher ist das halt auch einfach eine Tätigkeit, die mir super viel Spaß macht und die mich auch interessiert, so die menschliche Entwicklung. Was passiert auf dem Weg vom Säugling zum erwachsenen Menschen? Das sind ja Dinge, die eigentlich uns alle beschäftigen, weil sich jeder fragt, hey, wie konnte ich so werden, wie ich jetzt bin? Und das ist letztlich auch, worum es da geht. Und dann fiel mir das leicht zu lernen. Und ich denke, nachdem du ja so ein Geschichtsnerd bist, wirst du dieses Studium, da es ja komplett in dein Interessenspektrum und in deine Leidenschaft reinfällt, auch super gut meistern.
Ich finde es definitiv sehr spannend, weil du schaust dir die Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen an und ich schaue dann nochmal auf das Bigger Picture quasi obendrauf in meinem Studium. Das ist ja auch ähnlich dann.
Stimmt,
nur
ja,
gesellschaftlich.
Die Menschheitsgeschichte ist ja ein Thema, in dem sich viele verschiedene menschliche Entwicklungen vollziehen und letztlich dann auch uns an den Punkt bringen, an dem wir heute sind. For better or for worse.
Richtig, und Erziehung ist da ein wesentlicher Faktor. Wir schauen uns das an, wenn die Erziehung nicht funktioniert
genau,
hat, so wie sie sollte. Und wenn es dann diverse Abweichungen gibt von dem, was gesellschaftlich tolerabel ist. Ich habe dir tatsächlich heute etwas mitgebracht, was der Mythologie entspringt. Es ist ein wirklich gruseliger Anblick, den du jetzt gleich sehen musst. Hier ist es.
Danke sehr. Ha, 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 das kenne ich.
Ah,
das ist
ja
mir bekannt. Das ist die Medusa, beziehungsweise was von ihr übrig ist. Weil hier auf diesem Bild nämlich, und das beschreibe ich jetzt, wie ich es immer tue, einfach gleich mal für unsere Audience hier, die sich das Bild wie immer auch auf Instagram und unserer Homepage angucken kann.
Unter mord-ist-kunst auf Instagram und mordistkunst.de lautet die Website.
So sieht's aus. Ja, die Medusa, die wird den meisten von euch vermutlich was sagen. Also ist ein bekanntes griechisches Fabelwesen mit einer noch bekannteren Frisur, denn diese Frisur besteht ja nicht aus Haaren, sondern aus Schlangen. Und wenn ich mich recht entsinne, wer der Medusa in die Augen geschaut hat, der ist zu Stein erstarrt. Also keine angenehme Zeitgenössin. Und was wir hier auf dem Bild sehen, ist das jähe Ende, das diese Figur gefunden hat, nämlich ohne Kopf. Der wurde ja abgeschlagen und ist hier auf dem Bild zu sehen. Und es ist wirklich ein grausiger Anblick. Man hat hier eben den Kopf in der Mitte des Bildes liegen. Die Augen sind weit aufgerissen von der Medusa. Da, wo halt mal der Körper am Kopf dran befestigt war, ist kein Körper, sondern da läuft das Blut raus. Die Haut im Gesicht der Medusa ist kreidebleich. Ich bin mir nicht sicher, ob die vorher wahrscheinlich auch schon kreidebleich war, aber jetzt, nachdem sie natürlich tot ist und viel Blut verloren hat, noch bleicher. Und wie gesagt, dieser manische Gesichtsausdruck. Wahrscheinlich wird jeder so gucken, wenn man ihm den Kopf abhaut, sofern
vermutlich
die Augen dann auf sind. Aber genau, sie sieht nicht begeistert aus. Und die Schlangen sind teilweise auf ihrem Kopf und zum Teil sind sie auch vom Kopf schon abgefallen und kriechen da so um den Kopf herum. Ja, das ist im Prinzip alles, was man auf diesem Bild sieht. Ach ja, und links unten im Bild sieht man noch einen Salamander, der sieht aus wie Lurchi. Kannst du dich noch an Lurchi erinnern? Der ist so schwarz-gelb, den gab es früher
Schuhgeschäft.
In den Schuhgeschäften immer.
Ja, richtig.
Immer. Das kennzeichnet uns jetzt, glaube ich, als alt, dass wir ja. Lurchi aus dem Schuhgeschäft hier.
Das war das Salamander-Schuhgeschäft, oder?
Salamander, genau. So, genau. Ich glaube schon, ja. Jedenfalls Lurchi ist auch auf diesem Bild drauf, warum auch immer. Und ach ja, und was vielleicht auch noch zu erwähnen wäre, hier eine Schlange ist hier gerade die andere Schlange, ganz rechts im Bild. Also das eine Haar, in Anführungsstrichen, ist das andere. Ja genau, das ist, was hier zu sehen ist. Was ich jetzt aber nicht mehr weiß und womit du bestimmt gleich auftrumpfen wirst, ist, wie es denn zu dieser Situation hier gekommen ist. Also in meiner vagen Erinnerung gab es halt diese Medusa, die da ihr Unwesen getrieben hat und wahrscheinlich hat die irgendwas bewacht oder beschützt. Jedenfalls muss es ja irgendwie einen Grund gegeben haben für Leute, um sich in der ihre Nähe zu begeben. Und wenn die das getan haben und dann den Blick von der Medusa erhascht haben, dann war's das.
Genau.
Und dann kam vermutlich irgendwann mal ein Abenteuer, so im Stile von Herkules.
Vollkommen richtig, es war nicht Herkules, aber es war genau so ein Typ wie Herkules, nämlich Perseus.
Genau, so einer, der kam dann irgendwann und hat gesagt, so, genug Schabernack, ich gehe jetzt zu der Medusa und dann zeige ich dir, wie man in Bayern sagt, wo der Bartel den Most holt.
Gut, jetzt haben wir ja das Problem, dass sie ja jeden zu Stein verwandelt, den sie anschaut. Kannst du dich noch erinnern, wie der Perseus da vorgegangen ist?
Nee, aber vermutlich hat er einen geschickten Trick angewandt.
Yep.
Und zum Beispiel die Augen zugemacht oder sowas.
Nein, sondern er hatte ein Schild in der Hand, wie so einen Spiegel.
Ah ja, quasi. Dann hat die sich selber gesehen wahrscheinlich und dann hat das auch bei ihr selber gewirkt.
Nein, oder? Bei ihr selber hat es nicht gewirkt, aber er konnte sich ihr so nähern, weil er hat ihr nicht direkt in die Augen geschaut, sondern sie über diesen Schild im Spiegel fixiert. Ach,
er hat sie im Spiegel gesehen und dann zählt es nicht, dass man zu Stein erstarrt.
Richtig, genau.
Aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch, weil wenn der im Spiegel die sieht, dann läuft der ja auch dauernd gegen eine Wand. Also der hätte auch einfach die Augen zumachen können, oder nicht?
Ja, aber es ist schwierig, dann mit der Sichel zu treffen bei Augen zu.
Ja, aber ist es doch auch, wenn du jetzt, also wir sitzen jetzt hier in deinem Zimmer, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Situation ist so, wir sitzen an einem Tisch, also links von mir und rechts von der Nina, weil wir uns gegenüber sitzen, ist Ninas Spiegelschrank und warte mal schnell, ich stehe jetzt mal auf und probiere, ohne dich anzugucken. Keine Angst, ich hau dich nicht.
Aber ja, versuch mal.
Probiere jetzt mal hier nur, ohne dich direkt anzuschauen.
Ja? Ja, doch, es geht.
Das geht, da könnte ich dir jetzt den Kopf.
Genau, das geht schon. Also ja. Ich könnte es persönlich nicht, weil ich kann ja auch nicht mal rechts und links richtig unterscheiden. Also ich habe koordinatorisch da Probleme, aber du hast gesehen, es ist möglich.
Ich wäre ein guter griechischer Sagenheld gewesen, aber ich glaube, das hätte auch funktioniert, wenn der einfach seine Sinne geschärft hätte, Augen zu, schön irgendwie hören. Die Medusa, die wird ja wahrscheinlich immer so gemacht haben, wie das halt so böse Fabelwesen machen normalerweise. Und dann kann man hören, wo die ist und geht hin.
Das wäre vielleicht möglich gewesen, aber in der Geschichte ist es halt nun mal so, dass er diesen Spiegelschild hatte und... Jetzt guck mal auch in das Gesicht der Medusa nochmal und schau dir mal den Gesichtsausdruck von ihr nochmal ganz genau an.
Ja, ich habe den ja schon beschrieben. Die hat die Augen weit aufgerissen und sieht so ein bisschen erschrocken aus, aber auch irgendwie fies.
Ja, und warum,
also unangenehm
ist dieser warum könnte sie denn erschrocken ausgesehen haben?
Ja, weil ihr jemand gerade den Kopf abgehauen hat.
Ja, natürlich. Okay, das auch. Aber wenn du jetzt an den Perseus mit dem Spiegel denkst.
Naja, vielleicht hat sie sich dann eben auch selber gesehen. Meine Theorie war ja vorher, dass die dann selber irgendwie erstarrt ist. War ja offensichtlich nicht so. Aber vielleicht hat die sich halt zum ersten Mal überhaupt im Spiegel gesehen. Ist dann aber auch wieder unlogisch, weil wenn sie selber dann nicht erstarrt, hätte sie sich ja auch vorher mal irgendwo angucken
können.
Na gut,
aber es gibt ja auch nicht so viele Spiegel da, wo die sitzt
dann,
auf dem Felsen, wo sie da so
dann,
sitzt.
Dann gedacht so, wow, das sieht ja freaky aus auf meinem Kopf da mit den ganzen Schlangen.
Ja.
Aber das musste ja auch gewusst haben, dass sie Schlangen als Haare hat. Also so ganz einleuchtend ist das für mich nicht. Ich glaube eher, dass dieser Gesichtsausdruck daher kommt, dass sie sich halt einfach denkt, scheiße, Das war sie jetzt mit mir.
Okay, gut. Also wir nähern uns jetzt dieser Medusa mal. Und zwar heißt das Gemälde Das Haupt der Medusa und es ist von Peter Paul Rubens. Und der hat das so um 1613, 1617, 1618 gemalt. Also das ist verschieden datiert, aber so in dem Umfeld zeitlich wird es entstanden sein.
Den kennt man, den Peter Paul Rubens.
Das hoffe ich, weil es ist einer der erfolgreichsten Maler. Ein Niederländer war das, gell? Genau, der war auch zu seiner Zeit der erfolgreichste Maler in Flandern. Und das Gemälde, das hängt heute im Kunsthistorischen Museum Wien. Es ist Öl auf Leinwand. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es aktuell hängt, weil eine Zeit lang war es nicht ausgestellt. Also keine Ahnung, ob es gerade sichtbar ist, aber eigentlich befindet es sich im Kunsthistorischen Museum Wien.
Das Bild kann man sich aber schon auch direkt anschauen, ohne einen Spiegel dazwischen zu halten.
Naja, du hast es gerade geschafft. Also
es ist eine ausgedruckte Version von dem Bild.
Ja, aber guck mal, die Medusa schaut ja nicht mal in deine Richtung.
Stimmt, die schaut nicht direkt in meine Richtung. Also es muss sich quasi der Blick treffen, damit man erstarrt.
Ja, 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 okay. Ja. Also du musst schon frontal auf das Gesicht gerichtet sein. Auf jeden Fall ist es so, dass Peter Paul Rubens diese mythologische Geschichte vermutlich von seiner Italienreise mitgebracht hat, weil er ist wie viele Künstler seiner Zeit nach Italien gefahren und hat dort die alten Meister studiert. Und es gibt wohl auch von Da Vinci ein Medusenbild, das aber wohl verschollen ist und das hat er wohl gesehen und sich da die Inspiration geholt. Man muss dazu sagen, dass es mittlerweile erforscht ist, dass Peter Paul Rubens sich gerne mal von berühmten Gemälden Teile genommen hat und die dann in seine Werke mit eingebunden hat. Also er hat so ein bisschen geklaut bei anderen, aber ich meine im Endeffekt...
Ja, wer macht das denn nicht?
Er hatte so ein kleines Büchlein, wo er wohl dann eingezeichnet hat, was ihm besonders gefallen hat, so an Motiven, gerade eben von seiner Italienreise und hat die dann eben in seine Werke übernommen. Aber das ist ja eigentlich im Endeffekt auch nur clever.
Ja, so entsteht ja auch Kultur letztlich, indem bestimmte Dinge und Einflüsse kommen, Leute inspirieren, dann wird was entwickelt. Es ist ja nicht so, dass Sachen aus heiterem Himmel durch Fingerschnipsen da irgendwie zustande kommen, sondern es ist ja immer so ein Prozess, der im Fluss ist irgendwie. Ich meine ja nur quasi, die Beatles haben ja auch nicht das A-Moll erfunden, aber sie haben es gespielt.
Ja, oder Dieter Bohlen zum Beispiel hat ja auch offensichtlich keines seiner Lieder selber erfunden, sondern irgendwo aus dem Musikschatz der 40er, 30er Jahre oder so zusammengeklaut. Ja,
den würde ich jetzt vielleicht nicht in einem Atemzug mit Peter Paul Rubens oder den Beatles nennen.
Gut, aber Dieter Bohlen ist vielleicht in Deutschland genauso erfolgreich, wie es Peter Paul Rubens seinerzeit in Flandern war.
Ja. Ja. Was soll ich da dazu sagen? Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine.
Ich sehe das so, dass Peter Paul Rubens so wie Whitney Houston zum Beispiel den Dolly Parton Song gecovert hat, so hat er seine Gemälde gecovert von älteren Werken.
Genau, mit dem Unterschied, dass natürlich man bei Whitney Houston wusste, dass es ein Cover von Dolly Parton ist.
Ja, und bei Peter Paul Rubens eben, ich glaube, die Zeitgenossen, die wussten das jetzt nicht immer.
Ja, eben, genau. Das ging ja auch, ich meine, in der Zeit vor dem Internet oder überhaupt Massenmedien konnte man natürlich auch leichter Dinge als seine eigenen Ideen verkaufen. Wenn du das heutzutage machst, dann steht halt gleich jemand auf dem Plan und sagt, hast du da irgendwo abgekupfert? Und deswegen ist es dann heutzutage umso wichtiger, dass man halt auch direkt transparent darlegt, so hey, das und das sind meine Einflüsse. Und ich denke, dann ist es auch in Ordnung, wenn man das würdigt und wertschätzt.
Es ist so, dass Peter Paul Rubens definitiv ein Perfektionist war und das sieht man zum Beispiel auch daran, an diesem ganzen Getier, was da um den Kopf kreucht. Das siehst du ja, da ist ja dieser Salamander und Spinnen sind da noch.
Ah ja, so ein kleiner Skorpion, den habe ich gar nicht erwähnt vorhin, der ist ganz klein hier und so, genau, so Kriechgetier ist da noch.
Und dieses Getier und auch die Schlangen, die hat er gar nicht selber gemalt, sondern die hat ein Kollege von ihm namens Franz Snyders gemalt, weil der einfach besser in diesem Fach der Getiermalerei war als Rubens jetzt selber und deswegen hat er ihn das machen lassen.
Aber hat er das dann auch irgendwo deklariert oder hat er dann behauptet, er hätte halt hier coole Spinnen und Salamander noch gemalt.
Man hat ja zu der Zeit auch Werkstätten bzw. Schulen gehabt und deswegen, es kam halt einfach aus der Rubens-Werkstatt.
Ja, klar, ist ja auch nicht, ich meine, es gibt ja auch in der Musik, ich meine, dann hat man einen Song, wo man jemanden featuret, der halt für einen bestimmten Part gut geeignet ist. Das ist ja cool so, und wenn der das besser malen könnte, sieht auf jeden Fall hier eindrucksvoll aus, ne?
Genau, und das ist ja auch irgendwie ganz nice, dass der Meister dann sich da auch nicht zu fein ist, jemanden heranzulassen, der es besser kann als er selbst, und dass er da zurücktritt.
Ja, klar, ich meine, stell mir das so vor, wie die da in ihrer Werkstatt stehen und dann sagt der Rubens, hey, magst mal hier einen kleinen Skorpion hinmalen? Und dann sagt der andere, wow, cool, echt, klar, mache ich und so. Und nur was der Lurchi soll, das ist mir immer noch nicht ganz klar.
Das sind alles Tiere, die sind nach den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen von Plinius gemalt. Und man dachte zur Zeit Rubens, dass alle diese Tiere auch wirklich existieren. Und jetzt, wenn du dir mal...
Es gibt ja Lurche.
Ja, Lurche gibt's schon, aber da gibt's so einen kleinen, so einen rosanen Wurm da unten. Guck dir den mal an.
Wo? Ah, diesen mit zwei Köpfen.
Richtig.
Ja gut, ich bin jetzt hier kein großer Biologe, aber ich glaube, es gibt keine zweiköpfigen Würmer. Wo würde der denn dann auch ausscheiden zum Beispiel?
Richtig, also das ist definitiv ein Tier, das es nicht gibt, aber damals dachte man, das ist absolut realistisch und dieses Tier existiert auch.
Meinst du, der hat da einfach alles draufgemalt, was er kannte?
So ungefähr.
Der Lurch gibt's auch. Den male ich jetzt hier noch ins Eck unten.
Und dieses Bild, das war damals schon... Beim Kunsthistorischen Museum Wien, da steht, dass das sogar eventuell bis in die 60er Jahre hinein mit einem Vorhang versehen war.
Damit die Leute nicht Schiss kriegen, oder?
Weil es so ein gruseliges, grausiges Gemälde ist.
Ja, das stimmt. Aber immerhin war der Rubens ja noch umsichtig genug, um die Medusa nicht direkt auf den Betrachter gucken zu lassen, sodass man halt Angst kriegen könnte, dass man zu Stein erstarrt.
Ja, das stimmt, aber es ist trotzdem auch gerade für eine Zeit, wo es noch keine Horrorfilme und nichts Vergleichbares gab.
Ja, klar, es ist schon heavy, das muss man sagen. Es könnte jetzt auch ein gutes Cannibal Corpse Albumcover sein.
Es löst in dir schon was aus, und wenn du dir jetzt halt vorstellst, du bist ein Zeitgenosse von Rubens und hast vielleicht nicht täglich in deinem beschaulichen bürgerlichen Leben mit Schreckensszenarien zu tun, du hast vielleicht noch keinen Krieg gesehen und kein Leiden diesbezüglich und bist relativ beschaulich da aufgewachsen, dann ist dieses Bild definitiv etwas, was dich emotional auffühlt.
Ja, weißt du denn, wie das dazu Lebzeiten war, als das Bild quasi erschienen ist, ob es da irgendwie einen Shitstorm gab und die Leute gesagt haben, Rubens, spinnst du, was malst du da, das kannst du doch nicht machen.
Ganz im Gegenteil. Das Bild ist nämlich absichtlich so gemalt, dass es dich erschrecken soll, weil der Rubens nämlich, wie viele seiner Zeit, ein Anhänger vom Neostoizismus war. Und im Neostoizismus ging es darum, dass du die Kontrolle über deine Gefühle hast und dich nicht der Leidenschaft und den Emotionen hingibst. Und vor allem eben in Gefahrensituationen oder in Schreckensmomenten, da solltest du auch die Kontrolle und die Kontenance behalten. Also es war überhaupt nicht schicklich, auszurasten, wenn zum Beispiel sich eine Spinne neben dir abseilt, sondern du musstest stoisch dem Ganzen gegenüberstehen.
Aber war das auch in der Gesellschaft so? Ich meine, ich denke jetzt halt nur so dran, wenn heutzutage passiert das ja immer noch, oder gerade so Anfang der 90er, wenn halt irgendwelche Metal-Bands da mit dieser Imagery gespielt haben und dann kamen gleich hier verstörte Eltern und wollten, dass die Bands verboten werden und die Konzerte abgesagt werden, weil halt irgendwie auf dem Cover ein abgetrennter Kopf drauf ist und das war dann gleich satanisch und natürlich haben die Leute das überhaupt nicht verstanden, was eigentlich da dahinter steckt. Aber so könnte ich mir eben vorstellen, dass vielleicht auch Leute reagiert haben könnten damals auf so ein Rubensbild.
Das Bild war hinter einem Vorhang, das heißt, es war jetzt nicht für jeden sichtbar und sollte auch nicht für jeden zu sehen sein.
Parental Advisory Vorhang.
Ja, genau. Aber das Ding war, dass das Bild so eine Art Training sein sollte. Also der Betrachter, der es anschaut, der sollte sich darin üben, in einer Schrecksekunde die Kontenance zu behalten und Ruhe zu bewahren.
Ach so, so eine Art Challenge.
Ja, genau, so eine Art Training. Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Und wie schaffe ich es, in einer Schrecksekunde Ruhe zu behalten?
Ich verstehe es. Eine Konfrontationstherapie.
Genau, eine Konfrontationstherapie, das ist schon ganz gut ausgedrückt. Und jetzt schauen wir uns aber mal noch die Medusa an und die Geschichte der Medusa. Wie es dazu kommt, dass ausgerechnet diese Medusa diesen Schreckensmoment so auslösen kann in der Bevölkerung.
Okay, weißt du, was mir gerade noch, Entschuldigung, was mir gerade noch hier auffällt, je intensiver ich dieses Bild betrachte, die hat ja auch echte Haare hier auf dem Bild.
Ja.
Warum?
Das ist tatsächlich kein Zufall, da kommen wir jetzt auch noch dazu. Und zwar möchte ich jetzt erst einmal ein bisschen erzählen, woher diese Medusa überhaupt kommt, beziehungsweise was es mit ihr so auf sich hat.
Was ist ihr Deal, ihre Agenda?
Genau, ihre Agenda. Und zwar ist die schon extrem alt. Also es ist so, dass Homer sie schon thematisiert hat und der ist ungefähr so 800 vor Christus zu datieren. Und die Medusa war damals aber schon bekannt als Kopf. Als schrecklicher Monsterkopf, kann man so sagen. Also das heißt, dass es die schon viel länger noch gab. Und sie gehört zu den Gorgonen. Das sind, wie du schon gesagt hast, Fabelwesen der Mythologie, die besonders hässlich sind. Also muss man einfach so sagen.
Die armen Gorgonen, kein Wunder, dass die den Leuten übel gesonnen sind, wenn man sie schon so beschreibt.
Ja, das ist nicht schön, diese Schlangenhaare.
Lookism.
Die wurden schon sehr früh denen zugesprochen, also diese Schlangenhaare, die besaßen sie wohl schon immer. Und dann kommt es immer drauf an, in welchem Umfeld sie auftauchten. Dann haben sie mal eine heraushängende Zunge oder Eberzähne oder irgendwie halt ein verzerrtes Gesicht. Aber sie sind auf jeden Fall jenseits des gängigen Schönheitsideals der jeweiligen Zeit anzusiedeln.
Könnte aber auch sagen, die sehen cool aus.
Ja, das könnte man
durchaus Monster mag.
Ja, ja, klar. Das liegt im Auge des Betrachters. Während bei Homer eigentlich nur dieser Kopf immer thematisiert worden ist, also auch mit diesem, dass sie jeden zu Stein erstarren lässt, war es dann so, dass es bei Hesiod, der ist so 600 vor Christus anzusiedeln, da hat sie dann schon eine Geschichte und einen Körper bekommen. Und da war es folgendermaßen, dass diese Medusa eine wunderschöne Frau gewesen sein soll. So wunderschön wie kaum eine. Und das hat auch der Meeresgott Poseidon mitbekommen und hat sich dann mit der Medusa vermählt. Das wiederum hat der Göttin Athene nicht gefallen, die die Göttin der Weisheit und der Tugend ist und die außerdem immer so ein bisschen mit ihrem Onkel, dem Gott Poseidon, im Clinch lag und das natürlich dann als Verrat angesehen hat von dieser Medusa.
Weil die so wenig tugendhaft war.
Ja, und dann war sie auch noch so schön und dann hat sie offenbar auch noch mit Athene versucht, so einen Wettstreit anzuzetteln, wer ist die Schönere. Und das hat Athene nicht so gepasst.
Und also gab es Zickenkrieg.
Da gab es Zickenkrieg. Bei Ovid hingegen, der hat so ungefähr 100 nach Christus gewirkt, ist die Geschichte aber ein bisschen anders. Und zwar war die Medusa da auch schön, und der Poseidon fand sie auch total toll, aber er hat sich einfach genommen, was er wollte und hat die Medusa vergewaltigt.
Au weh.
Das im Tempel der Athene. Weil die Athene nicht gegen diesen großen Meeresgott ankommen konnte und trotzdem sauer war, weil der Tempel entweiht wurde durch diesen Akt, hat sie dann das Opfer geschämt, kann man so sagen, und ist auf die Medusa losgegangen.
So eine blöde Kuh, also anstatt, die Athene.
Ja, anstatt dass sie den Poseidon zur Rede gestellt hat, hat sie dann ihre ganze Wut auf die Medusa kanalisiert, die ja auch durch ihre Schönheit den Poseidon erst dazu gebracht hat, im Tempel der Athene diese Vergewaltigung zu begehen. Also so richtiges Victim-Blaming. Und hat dann die Medusa in eine hässliche Kreatur verwandelt, dass sie nie wieder einem Mann schöne Augen machen können sollte und auf ewig allein und hässlich bleiben sollte. Und dazu eben obendrauf dieser versteinernde Blick, dass sie auch nie wieder einen Mann anschauen können wird.
Ja, mit Medusa, ganz ehrlich.
Ja, das
sollen
ist das? Ziemlich
in,
bitter.
In dieser anderen Version, wo der Poseidon sich verliebt hat und die vermählt hat, wie wurde sie da dann hässlich und schlangenbehaart?
Da war die Athene dann sehr neidisch auf die Schönheit und hat sie deswegen verzaubert, weil sie einfach das nicht haben konnte, dass die Medusa so schön war. Also ist auch relativ irrational.
Also in beiden Versionen ist aber jedenfalls die Athene eine blöde Kuh.
Ja, so kann man sagen. Die Athene bekam dann ihre vollkommene Rache. Also es ist so, dass die Medusa halt dann, nachdem sie hässlich war, hat sie dann sehr abgelegen gehaust. Mal hat sie auch zwei Gorgonenschwestern, die dann ebenfalls so hässlich sind, dazu gedichtet bekommen. Wobei da dann halt immer dieser Link fehlt, wieso sind jetzt die Schwestern so hässlich? Weil Die haben ja eigentlich nichts mit der Verwandlung zu tun gehabt. Ja,
also, vielleicht ist es in Anführungsstrichen Schwestern, dass quasi alle Gorgonen sozusagen, weil die im selben Boot sitzen, im selben hässlichen, sich halt so bezeichnen.
Ja,
als
aber...
Als Leidensgenossinnen. Wenn, vielleicht sind die ja alle von der... Also, wie gesagt, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber wenn die Athene da halt immer Leute, die ihr nicht passen, da so verzaubert, und dann sind das halt Gorgonen und die relaten natürlich dann miteinander, weil sie halt alle... im selben Schlamassel stecken.
Stimmt, oder? Das ist ein total guter Ansatz, der ist mir noch gar nicht eingefallen. Aber ja, du hast recht, vielleicht sind das ähnliche Schicksale, die sich dann auch treffen.
Ja, scheiße, jetzt ist halt echt so, dass in meinem Kopf jetzt die Medusa halt irgendwie so die Gute ist, der ich wünschen würde, dass sie am Ende ein besseres Schicksal ereilt als dieses hier, dass sie da von irgendeinem testosterongeschwängerten Hans Arsch geköpft wird.
Ja, das ist halt leider Gottes, aber eben dann auch der Verlauf der Geschichte, ne?
Um der saublöden Athene eine Freude zu machen.
Also es ist so, dass die Medusa hat dann je nach Geschichte entweder auf einem Felsen gewohnt oder im Meer, und da war sie dann sowas wie eine Sirene, da hat sie dann Schiffe auf den Meeresgrund gezogen. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, wer eben diesen Mythos aufgegriffen hat.
Ja, aber alles halt aus Verzweiflung letztlich.
Nicht immer. Also es ist schon so, dass sie auch manchmal einfach so böse ist, wo man gar nicht weiß, warum.
Na gut, aber wenn man das wissenschaftlich herangeht an die Sache, dann hatte die halt dann wahrscheinlich eine ausgemachte Psychose oder wurde psychisch krank, weil wäre ja naheliegend, wenn dich jetzt jemand so komisch verzaubert, dass das dann nicht ganz... von dir abperlt und du sagst, doch mei, dann ist es jetzt halt so.
Ich meine, dass jetzt diese Verzauberung durch die Athene bei Hesiod und bei Ovid und ich glaube noch bei Apollodor vorkommt. Ich habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt, ob das in anderen mythologischen Betrachtungen jetzt auch noch vorkommt. Aber das ist halt, daher kannte auch Rubens die Geschichte von Ovids Metamorphosen, wo das eben so beschrieben ist, dass man diese Vergewaltigung durch den Meeresgott Poseidon hat und dann das Victim-Shaming durch die Athene. Die Athene, die bekam dann auch noch mehr Rache, weil nämlich der König Polydektes die Mutter des Helden des Zeus-Sohns Perseus heiraten wollte. Und dieser Perseus, so ein strahlender Held eben wie Herkules auch, der hat dem Polydektes dann gesagt, du, wenn du eine andere Frau als meine Mutter heiratest, dann kriegst du 60 Schlachtrösser und obendrauf noch das Haupt der Medusa.
Und der hat seiner Mutter auch noch nichts gegönnt, dieser Held.
Ich glaube, die Mutter wollte den auch nicht heiraten. So. Also ich glaube, das war schon dann irgendwie so. Das wäre auch krass. Aber es war dann auf jeden Fall so, dass sich der König Polydektes die Hände gerieben hat und gedacht, ja, mach du nur. Da kam nie jemand zurück, weil ja die Medusa jeden versteinert, der sie anschaut. Und hat sich dann schon mit Perseus' Mutter vermählt gesehen. Und dann ist Perseus losgezogen und hat dann von der Athene ein Schild bekommen, der spiegelt. Und vom Gott Hermes hat er eine diamantene Sichel bekommen. Und so Flügelschuhe, dass er halt möglichst schnell abhauen kann, wenn er dann die Medusa geköpft hat.
Nike Air Max.
Ja, sowas in der Art. Und so haben ihm halt auch diese Götter alle gegen diese arme, vom Poseidon vergewaltigte und von Athene hässlich verzauberte Medusa geholfen und haben sich dann noch alle verbrüdert. Und so ist er dann eben dann in dieses Versteck der Medusa gelangt und hat sich ihr genähert und sie durch diesen Schild fixiert und dann mit der diamantenen Sichel diesen Kopf abgeschlagen. Und das ist eben der Punkt, den Rubens festgehalten hat, dieser Moment, wo die Medusa sich das erste Mal im Spiegel gesehen hat und ihr bewusst wurde, wie scheußlich sie eigentlich ist und dann auch noch eben den Kopf verloren hat.
Der blieb überhaupt nichts erspart, der armen Frau. Nee. Eine schöne Scheiße, muss ich sagen.
Ja, das ist überhaupt gar nicht nett von diesem Perseus. Und dieser Perseus, der hat sich dann das Haupt genommen und hat das in einen Sack gesteckt und mitgenommen und er ist dann zum Titanen Atlas gelangt und wollte da übernachten, weil diese ganze Geschichte hat ihn auch sehr angestrengt und irgendwann war er dann bettfertig. Und dann hat er bei der Atlas gesagt, nö, also du übernachtest bei mir nicht. Und dann ist Perseus wieder sauer geworden und hat das Medusenhaupt hervorgezogen und hat den Atlas in dieses Medusenhaupt schauen lassen. Und so ist das Atlasgebirge in Marokko entstanden.
Ah ja.
Jetzt wissen wir auch das.
Perseus halt ein Riesenarsch einfach.
Ja, ich find's auch nicht nett. Er ist dann auch zu diesem Polydektes zurückgegangen und hat dann dort auch nochmal das Haupt erhoben. Und so sind Polydektes und seine Gefolgsleute zu Stein erstarrt.
Was hatte der sich zu Schulden kommen lassen, der Polydektes?
Das war der, der seine Mutter heiraten wollte.
Da war es dann nicht genug zu sagen, ja, ich habe die Medusa jetzt umgebracht, wir hatten die Abmachung, du heiratest nicht meine Mutter, sondern er musste ihn dann auch noch gleich zu Stein erstarren lassen.
Genau, also wenn er schon mal das Haupt hatte, war das
wie man es halt so macht, ne?
So sein Move. Und dieser Polydektes und seine Gefolgsleute, die zu Stein erstarrt sind, sind heute auch noch auf Seriphos zu sehen. Dann ist es außerdem so, dass dieses Medusenhaupt, als der Perseus da über die Lande gereist ist, vom Atlasgebirge dann wieder nach Griechenland, da sind immer so Blutstropfen aus dem Haupt gefallen. Und wo diese Blutstropfen zu Boden gingen, sind auch sofort so Schlangen und so Getier entstanden.
Oh, deswegen gibt es da jetzt so viele Schlangen quasi.
Eben auch gut zu wissen, woher das kam.
Weißt du, was ich mir gerade so vorstelle? Ich stelle mir diesen Perseus jetzt gerade so als richtigen Grattler vor. Du kennst doch dieses Spiel, wenn man so die mit Daumen und Zeigefinger so einen Kreis formt und danach, du hast reingeschaut und dann darf man auf die Schulter mit der Faust zu hauen, dass ja. Der dann halt so rumgelaufen ist mit dem Sack, wo der Kopf war, hey, guck mal, was ich hier habe, und dann immer die Leute versteinert hat.
Ja, ich glaube auch so ähnlich kann man sich das vorstellen.
So immer wenn ihm jemand nicht gepasst hat, so, hey, boah, schau mal, was ich hier drin habe, und dann zieht er so diesen Kopf raus, versteinert, was hast du jetzt davon?
Vor allem, weil man ja auch mal sagen muss, der hat ja das nicht mal aus eigenen Kräften geschafft, sondern er hatte ja irgendwie 3 Geschenke von Göttern dabei, die ihm geholfen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sich auf die Schulter klopfen kann. Aber gut. Es ist so, dass er am Ende dieses Haupt dann der Athene überreicht hat und die hat dieses Haupt an ihr eigenes Schild angebracht, was natürlich auch ein ganz cleverer Move ist, weil das Schild ist halt natürlich dann auch unantastbar.
Aber was ist, wenn der Kopf dann irgendwann verwest?
Das ist ein Fabelwesen, Götterkopf.
Geschichten.
Der verwest nicht.
Eigentlich hätte es ja recht geschehen, wenn sie selber aus Versehen hingeguckt hätte, die Athene.
Ja, aber nachdem die Athene die Medusa quasi erschaffen hat, ist es, glaube ich...
Ja, wer weiß, in solchen Geschichten könnte das ja schon, das wäre halt zumindest irgendwie der gerechte Outcome gewesen, ne, wenn das dann am Ende zu ihr backfired und sie dann selber zu Stein erstarrt.
Das, was auch interessant ist an der Geschichte, ist halt, dass du kennst ja jetzt dieselbe Geschichte, die Rubens auch gekannt hat, und trotzdem hat er das Medusenhaupt als Schrecken, als gruseliges Schreckgespenst dargestellt.
Ja klar, der Zeitgeist ändert sich halt ein bisschen, ne?
Im Barock, da hatte keiner Mitleid damit. Da war das wirklich so, gerade in diesen Kreisen mit diesem Neostoizismus, dass sie die Medusa als sexuelles Wesen, also sie wurde vom Poseidon vergewaltigt, aber trotzdem hatte sie die Schuld zu tragen dafür, weil sie die Verführung in Person war. Und das ist ja das, was so gruselig ist, weil auch diese Schlangen und dieses Schlangenblut und so alles, was ihr da so beim Rubensbild aus dem Kopf tropft, soll so diese Giftigkeit von Frauen per se symbolisieren. So die Frau ist wirklich so das Verderben vom Mann, und sie hört sogar, nachdem ihr der Mann den Kopf abgeschlagen hat, gibt sie auch immer noch keine Ruhe, sondern ist immer noch giftig und gefährlich.
Ah, diese Schlangen, die hier nicht mehr zum Kopf dazugehören, die entstehen so aus dem Blut raus. Jetzt sehe ich es erst.
Ja, genau.
Ah.
Und das ist halt das, was extrem auffällig ist, dass er als den größten Schrecken diese Frauengestalt, diese eigentlich geschundene Frauengestalt gewählt hat.
Ja, das ist halt, da sieht man mal, wie sich auch die Wahrnehmung halt verändern kann im Laufe der Zeit. Damals war halt das einfach, da war halt die Gesellschaft noch patriarchalischer geprägt als jetzt. Solche Sachen wie Victim Blaming, das war halt noch kein Thema, ne?
Nee.
Ist ja immer noch, muss man ja leider Gottes sagen, nicht überall angekommen, auch heutzutage.
Ja, absolut eben. Also es ist jetzt gar nicht so unaktuell, das Bild, weil es war tatsächlich so, in der Antike war die Medusa wirklich ein Monster. Also ein Monster mit Schlangenkopf, so. Das war einfach ein Wesen, ein anderes Wesen aus der Mythologie. Und dann im Mittelalter und Barock, durch auch Einflüsse der christlichen Religion, hat sich die Medusa dann als Frauenwesen verfestigt. in der allgemeinen Wahrnehmung. Und deswegen siehst du da nämlich unter dem Schlangen auch die Haare. Und sie hat ja auch an sich kein monströses Gesicht auf dem Bild.
Nee, sie sieht ja aus wie eine Frauengesicht mit einem erschrockenen Gesichtsausdruck.
Genau, eben. Aber sie steht dafür, dass die Frau ein ziemlich gefährliches Wesen, weil unziemlich ist. Ja, und
sündig natürlich.
Und sündig. Und Medusa, der Name, bedeutet auch so viel wie die Herrschende oder die an etwas Denkende. Und das war im Mittelalter.
Die an etwas Denkende. Ganz, ganz schlimm. Ja. Wenn Frauen dann auch noch denken. Das konnten sie gar nicht brauchen im Mittelalter, gell?
Nee, eben. Sie sind ja da nur für Kinder kriegen und den Haushalt zuständig und für sonst nichts. Und das war eben im Mittelalter und Barock höchst gefährlich. Eine denkende und dann vielleicht auch noch herrschende Frau, also Gott bewahre. Diese Schlangen auf dem Kopf, also diese Schlangensymbolik, die soll auch diese Unkontrollierbarkeit des weiblichen Wesens symbolisieren, die du nie unter Kontrolle hast, weil sie so leidenschaftlich und so wenig vernunftbehaftet ist, dass sie im Grunde sich immer von ihren Trieben leiten lässt. Also so, das ist so der Gedanke hinter diesen Schlangen auch.
Das sind ja inzwischen, wenn überhaupt, Attribute, die man eher so Männern zuschreiben würde oder zumindest Söhnen.
Du meinst du diese animalischen Instinkte?
Ja, dass man sich nicht zusammenreißen kann und dieses Schürzenjägertum.
Was genauso bescheuert ist natürlich, ja, das klar. Männern zuzuschreiben als Frauen. Aber insofern hat sich das tatsächlich ein bisschen gedreht. Also heute würde man wahrscheinlich eher die Frau als Vernunft
schon
lesen.
Oder?
Ja.
Aber auch überhaupt, und was ich ja auch so bizarr finde, ist ja auch, dass wenn Männer sich so verhalten, ne, und eben unkontrollierbar sind und allen Frauen hinterherstellen, dann ist es ja jetzt heutzutage zum Glück nicht mehr so, aber ich kann mich noch erinnern, so bis in die 90er rein war das ja dann eher so cool und da, das ist halt ein Draufgänger, ein echter Kerl und wenn man sich aber als Frau so verhalten hat, dann war es da halt eine Schlampe, ne?
Ja, Gift für den Mann, ja. bis hin zu seinem Exitus tödlich und ja,
das
gefährlich.
Das ist nicht in Ordnung auf jeden Fall, das so.
Und das hat auch, man muss sagen, diese Medusengeschichten, gerade jetzt eben zwischen Renaissance und Barock, die waren auch natürlich eine große Sache während den Hexenverfolgungen und dem Frauenbild der Zeit. Also die haben das natürlich auch nochmal unterstützt, so die Denke damals. Und das Medusenbild, das hat sich dann eben über die Jahre verändert. Also Freud hat da zum Beispiel dann im 19. Jahrhundert auch weirde Theorien, so, der hat ja ganz sexuell aufgeladene Theorien zu allem, was es so gibt. Wobei es dann aber so war, dass man im 19. Jahrhundert dann schon auch die Opferseite der Medusa Gott sei Dank endlich begriffen hat und auch die dargestellt hat. Also sie war dann zwar schon ab und an noch die femme fatale und manchmal war sie auch das Monster, aber zumindest hat man dieses Opferdasein der Medusa auch thematisiert. So ist sie bis heute eigentlich sehr vielfältig dargestellt und hat auch sehr vielfältige Bedeutungen immer noch. Natürlich je nachdem, welchen Mythos du von wem aufgreifst und wie du den interpretierst. Aber dass man sie jetzt nicht alleine als femme fatale oder schuldiges, sündiges Weibsstück darstellen kann, das ist ja klar heute, Gott sei Dank.
Ja, ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge etwas zur Wiederherstellung des guten Rufes der Medusa beitragen. Weil ich bin eindeutig jetzt auf deren Seite, muss ich sagen.
Ja, die Medusa ist sehr, sehr verkannt. Zumindest bei Ovid definitiv. Ja. Und eigentlich auch bei Hesiod, weil man nur für seine Schönheit kann man ja nichts. Und deswegen sollte man auch nicht geschämt werden.
Also, Team Medusa.
Absolut. Dann hoffe ich, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie lange es dauert, aber wir schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder am Start sind. Und Ludwig, ich wünsche dir eine gute Genesung dann bei deiner Nasen-OP.
Ja, vielen Dank. Hoffentlich wache ich wieder auf. Ich muss ja eine Vollnarkose bekommen.
Du musst. Sonst können wir den Podcast nicht mehr weitermachen.
Ja, eben. Und das wäre auch blöd, ne?
Wir drücken dir alle die Daumen.
Danke.
Und wir hören uns, wenn der Ludwig wieder weniger nasal dann sprechen.
Ich werde mich so gut anhören, könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Vielleicht werde ich ja in meiner Rekonvaleszenzzeit ganz viele Bilder anschauen und dann einen Geistesblitz auch haben für eine Folge.
Das hoffe ich. Und ihr schaut auch kräftig Bilder an und ihr schickt mir immer eure Ideen.
Stimmt,
wir haben
so
schon wieder,
geht's ja auch. Ja.
Genau, wir haben schon wieder ganz viele Ideen von euch bekommen, die wir auch nacheinander abarbeiten werden. Und wir freuen uns immer auf euren Input.
Da freuen wir uns.
Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Tschüss.